Servus, liebe Grüße. Bevor wir den Podcast starten, möchte ich euch meinen neuen Livestream auf TikTok vorstellen.
Ich bin Lehrer und Podcaster und freue mich, mich mit dir zu unterhalten. Egal wie heikel.
Das ist so schwer zu erklären. Das ist wirklich schwer zu erklären, ohne dass man was Falsches sagt.
Aber Probleme kann man nicht lösen, indem man Sachen wegschweigt.
Egal welches Thema.
Ich will jetzt nicht rassistisch wirken, so wie ein bisschen dunkleren haben da Müll, Schlägereien und so gemacht.
Ich hoffe, die AfD gewinnt.
Also ich stimme dir da zumindest erstmal nicht zu, aber ich finde, man kann da schon offen drüber sprechen.
Beantworte auch gern mit meiner tollen Community deine Frage.
Ja, ich habe mal eine andere Frage.
Kann ich Sie mal was fragen?
Fragen Sie mich gerade?
Ich frag dich gerade.
Thema Rauchen auf dem Schulhof, auf dem Kurs, der gefragt, ob das immer noch so ist. Und er hat gesagt, ja, was halten Sie denn davon?
Ubi, könntest du was fragen?
Frag mal, jeden Donnerstag ist freier Themenabend. Send mir also gerne deine Themen im Vorhinein zu oder komm einfach spontan dazu. Natürlich freue ich mich genauso, wenn du als Teil der Community hilfst, die Probleme der Schüler anzupacken. Bis Donnerstag. Ich freue mich.
Dieser Livestream findet jeden Donnerstag und jeden Sonntag um 20 Uhr statt auf der Plattform TikTok und mein Name dort ist Happy Lehrer. Und wer alles kommen darf, das sind Schüler, Lehrer als auch Eltern. Wir lernen alle voneinander und wir schließen niemanden aus.
Zeit. Mein Name ist Simon. Ich bin Lehrer, wie die Gäste heute auch. Es ist heute einer dieser Tage, an dem ich mich einfach berieseln lasse und schaue, was passiert. Also ich lasse die Wohnungstür heute für jedermann offen und schaue einfach, wer sich hier in meiner Wohnung wiederfindet. Und wer sich bis jetzt, Uhrzeit 17.37 Uhr, hier in meiner Wohnung wiederfindet, manche würden es nennen, wer sich bis jetzt hier auf diesen Höllentrip eingelassen hat, der kann sich bitte mal vorstellen. Also, wer seid ihr und warum zum Teufel seid ihr hier?
Fabi, du darfst anfangen.
Nein, Ladies first.
Okay.
Schöner Veralter.
Ja, mein Name ist Thomas. Ich bin schon das dritte Mal bei Simon.
Alter Hase.
Ich freue mich richtig, dass ich nochmal hier hinkommen darf.
Richtiger Routinier hier.
Ja, fast schon. Darf man das sagen? Ja. Ja, ich wiederhole trotzdem nochmal, wer ich bin. Ich arbeite mit Simon auch zusammen als Lehrer. Geschichte, Philosophie und Informatik als Fächer. Und ja, bin jetzt da. Mal wieder.
Ja, ich bin Fabian. Ich bin zum zweiten Mal hier. Ich bin an der gleichen Schule wie Simon und wie Thomas. Und unterrichte auch Geschichte, katholische Religion und Informatik. Ja, und freue mich, wieder hier sein zu dürfen, nach unserer Jugendsündenfolge.
Genau. Da wir später noch einen Grill angesetzt haben, kann ich nicht ausschließen, dass diese ohnehin schon sehr große Runde noch größer wird. Wir haben hinten noch irgendwo den Patrick sitzen. Der guckt gerade ganz fanatisch Basketball. Also falls ihr gleich jemanden im Hintergrund schreien hört, ist das Patrick. Aber ich finde, wir sollten ihn gleich auch mal kurz holen, oder? Ja, zumindest mal kurz, dass er mal kurz Hallo sagt, weil das finde ich sonst unhöflich, oder? Ja, ja. Thomas und Fabian, eure Bromance und History, die ihr miteinander verbindet, die ist für unsere Community durchaus spannend. Es gab in den letzten Folgen, muss ich sagen, schon einige Teaser. Wir werden auch versprochen, in den hinteren Minuten dieser Episode so ein bisschen darauf nochmal eingehen, aber vielleicht jetzt schon mal als kleiner Aperitif für unsere Hörer. Eure Beziehung, Thomas und Fabian. Ist das eher so ein Vibe wie Bonnie und Clyde oder eher so wie Kaiser Franz und Sissi oder was würdet ihr sagen?
Ich würde sagen, es ist kompliziert.
Nein, Quatsch. Hans Hund und Chewbacca.
Ja, das passt ganz gut. Ja.
Okay. Naja, gut.
Ja, wir kennen uns halt seit der Schule und haben zusammen Abitur gemacht, haben zusammen Englisch-Leistungskurs gefühlt gehabt. ja,
nicht.
Und, nein, nicht. Und kegeln zusammen alle 4 Wochen in einem Kegelclub. Ja. Und ja, wir kennen uns halt ewig und jetzt sind wir auch leider zusammen an der Schule und müssen gemeinsam arbeiten.
Da schwingt ja so ein Kegel über die Bahn, Wahnsinn.
Ja. Ich bin ausgetrickst und jetzt ist er auch bei uns.
Jungs, wir sprechen heute auch so eher über Jungs-Themen, sorry Mädels, nämlich übers Zocken im Schulunterricht. Ich möchte aber erstmal von euch wissen, ganz einfach, was zockt ihr, wann zockt ihr, wo zockt ihr, wie oft, wie lange, welche Konsole und wie viel Stress bekommt ihr von euren Frauen? Auf geht's, Thomas.
Oh, okay, ich darf anfangen. Das waren so viele Fragen. Also erstmal allgemein, wenn ich zocke und es mir aussuchen darf, was ich zocke, dann sind es eigentlich in der Regel Ego-Shooter. Also alles, womit man irgendwie gut zielen und schnell reagieren muss.
Mhm. Hast du da moralisch keine Bedenken?
Tatsächlich habe ich das gar nicht. Das kann ich dann auch noch genau erklären. Aber so gar nicht. Also nein, ich habe das nie gesehen, oh wow, ich schieße da jemanden den Kopf weg, sondern mir ging es immer um die Taktik und die schnelle Reaktionsfähigkeit. Ich habe unfassbar viel Counter-Strike gespielt in meiner Jugend. Also an alle Schüler, die das hören, macht das nicht nach. Das war ungesund viel Zeit, die ich da reingesteckt habe. Es hat zwar viel Spaß gemacht, aber irgendwann leidet die Schule darunter und man muss da so eine Notbremse auch ziehen. Und das mache ich immer noch. Also ich zocke unfassbar gerne Ego-Shooter, auch immer wieder Counter-Strike komme ich immer wieder zu und alles, was irgendwie sonst so in die Richtung geht, ob das Overwatch ist, Valorant oder sonst irgendwas, habe ich alles schon mal gespielt, mehr oder weniger lang. Und jetzt durch Familie, Kinder, Haus und Arbeit ist das ziemlich eingeschlafen. Das geht wahrscheinlich allen so, die ein bisschen älter werden und in die Situation kommen. Aber wenn ich die Zeit habe oder wir mal eine LAN hinkriegen, Fabi, ich gucke da in deine Richtung, dann habe ich auch kein Problem damit, mich morgens hinzusetzen und am nächsten Morgen erst wieder aufzustehen.
Die letzte war bei mir, die letzte LAN.
Aber entwickelst du noch so einen richtigen Heißhunger wie früher so in der Jugend, dass du sagst, boah, geil, jetzt kommt ein neues Spiel raus oder so, oder jetzt möchte ich.
Wir hatten bei den letzten Malen, kurze Anekdote, wir hatten uns für 15 Uhr verabredet, glaube ich, oder um 13 Uhr, ich weiß gar nicht, Thomas war eine halbe Stunde eher da. Ich glaube, sein Twingo ist noch nie so schnell gefahren wie vom Brinken nach Steinhausen, als die LAN anstand.
Ja, es darf kein Polizist zuhören, aber ich bin 140 auf der Umgebungsstraße mit dem Twingo gefahren, damit ich pünktlich da bin und.
Bist du denn jemand, der gut verlieren kann? Oder bist du jemand, der richtig ausrastet, wenn er verliert?
Boah, das ist teils, wenn ich, also ich weiß noch, wenn ich früher in meiner aktiven Zeit gezockt habe und es waren wirklich gute Gegner, dann konnte ich sagen, boah, okay, die waren echt krass, habe ich halt verkackt. Und wenn ich jetzt heute spiele und es sind 12-jährige Kinder, die mich vom Server jagen, dann raste ich innerlich aus.
Also, kann ich auch nicht, nee.
Ja, ich mache keine Sachen kaputt, dafür sind die Sachen zu teuer, aber gefühlt könnte ich das.
Fabian, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auch früher sehr, sehr viel gezockt. Es hat bei mir erst so angefangen mit Echtzeitstrategiespielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, glaube ich, das Erste, was so Command & Conquer, Alarmstufe Rot, StarCraft, Age of Empires und sowas. Alles habe erst viel, viel Echtzeitstrategie gespielt, auch viel Zeit darin, vergeudet, aber verbracht. Dann auch Ego-Shooter CS mit Thomas auch früher, auch so ESL und so ein Blödsinn, auch Liga gespielt. Ja. Und kam dann tatsächlich so ein bisschen zu RPGs. Ne? Also ich habe so nicht, das bekannteste eigentlich World of Warcraft, glaube ich. Ich habe Herr der Ringe online gespielt, relativ exzessiv. War auch relativ erfolgreich da. Wir hatten einen ziemlich guten Raid, haben irgendwie Saruman World First Kill gemacht und so einen Scheiß. Also wir haben das schon ambitioniert gespielt. Und da habe ich auch echt viel, 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 viel Zeit. Irgendwie mit 3-4 Raid-Abenden die Woche. Da hat das zu der Zeit das Studium so ein bisschen runtergelitten. Deswegen habe ich auch so lange studiert. Und habe echt viel RPGs gespielt. Ne? Und ja, mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen reduziert, wie Thomas eben schon sagte, aufgrund von familiären Verpflichtungen, was weiß ich, Hund, Arbeit, Haus und so weiter und so fort. Bleibt nicht mehr viel Zeit in den Ferien mal so ein bisschen abends und dann läuft es mittlerweile. Vom PC bin ich zur Konsole gekommen, dann war eben auch die Frage auf der Playstation, Sachen wie Assassin's Creed oder was weiß ich, Witcher, solche Geschichten, also RPG-mäßig, God of War, da kann ich mich schon so einen Abend ganz gut verlieren.
Mhm. Aber von euch besitzt jetzt keiner die Muße zu behaupten, dass er schlechter ist als der andere, ne?
Doch. Also Thomas spielt wesentlich besser Ego-Shooter als ich. Also das war schon immer so, also der war früher schon nicht ganz so schlecht. Also er hätte heutzutage ist die ganze Community noch ein bisschen größer geworden. Ich glaube, dass Thomas mit seinen Fähigkeiten zur damaligen Zeit durchaus professionell hätte CS oder andere Ego-Shooter spielen können.
Hast du so eine krasse Reaction-Time oder was?
Also, ja, also, oh Gott, da werde ich fast rot, Fabi.
Ich werde angefasst von Thomas.
Ja, ja, nein, tatsächlich, das sage ich, da gebe ich auch immer von meinen Schülern mit an. Also früher als Jugendlicher oder als junger Erwachsener war das tatsächlich ein ganz hohes Niveau, aber dann ist halt wirklich so die Zeit gekommen, wo man einfach Schule, ein bisschen auf den Schirm wieder haben musste und dann hat das nicht geklappt. Heute wäre es wahrscheinlich auch viel schwieriger, da einen Fuß zu fassen. Ne?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Community heute größer ist. Also ich damals, wenn ich so gucke, was waren denn damals so Attacks und Mausports, ja, so die bekannten MTV Clans. Und so. Genau, die haben aber damals keine Kohle damit verdient. Die haben, wurden vielleicht gesponsert oder so und haben irgendwie so ein kleines Grundgehalt bekommen. Aber mittlerweile kann man ja damit so viel Kohle
verdienen. Professional Gaming ist so krass auch, dass es so viele Streams von Weltmeisterschaften oder europäischen Turnieren gibt und so weiter und so fort bei allen möglichen
Games. League of Legends, dass man dann Kohle verdienen kann. Ihr habt früher auch Dota gezockt, ne? Also das ist ja der Wahnsinn. Ne? Das ist unglaublich.
Ja, League of Legends mag ich auch sehr gerne. Aber was mich noch so ein bisschen... Also ich habe auch noch diese unterschiedliche Seite vom Zocken, also nicht nur zum Chillen, sondern seid ihr auch so Spaßzocker? Also ich tue das auch so zum Beispiel so vor Partys oder zum Vorglühen sehr. Und dann hole ich dann meine Nintendo... richtig schöne alte Nintendo aus dem Kabuff. Und ich finde das richtig geil, dann mal eben so Mario Kart oder Mario Party zu zocken. Und ich finde das einfach so geil, weil das so geschlechteruniversell ist. Ja? Das heißt, ich kann das rausholen, du kannst mal, egal wer kommt, ein bisschen zocken und dich auf einen perfekten Abend vorbereiten und perfekte Stimmung erstmal für alle machen. Und das fand ich immer ganz geil. So, ne? Also so Spiele, die man mal so eben nebenbei... Das ist auch ganz egal, ob du da schon angetrunken bist. Ne? Das kannst du immer zocken.
Ja.
Macht immer gute Laune. Und Fabian, du siehst auch so wie der typische... Das ist der typische Yoshi-Spieler, glaube ich, wenn ich mir das angucke. Ne?
Bei Mario Tennis und bei Mario Kart habe ich immer Yoshi gespielt.
Das ja, ich habe es gesehen. Also man erkennt Leute, die Yoshi spielen.
Meine erste Konsole war auch ein NES damals und dann so SNES und Nintendo 64 war damals...
Ich habe erkannt. Du siehst aus wie ein Yoshi-Spieler.
Ja.
Und Thomas, du eher die Daisy oder was?
Ja, Toad habe ich oft genommen, wenn es irgendwie Mario Kart oder sonst was. Okay. Aber hier, um dann auf deine Frage zurückzukommen, also früher so zu Studiezeiten oft die Wii rausgeholt und wenn dann Besuch da war, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Wii-Spiele zu mehreren Leuten gespielt, das war schon ganz cool.
Ja.
Deswegen kann ich das teilen, aber ansonsten zocke ich sonst eher so, also wirklich häufig, um den Wettbewerb zu haben, sich zu messen, zu gucken, wer cool ist, wer ist besser, wer ist schneller.
Klar.
Und gleich nach der Werbung geht's los. Werbung. Mensch, Stevie Train, hast du was mitbekommen? Es ist wieder die Zeit im Jahr. Die Sommerferien sind vorbei und das bedeutet,
dass ich wieder mit Zügen reisen kann.
Nicht ganz falsch, aber in diesem Zusammenhang viel wichtiger, es ist die allerbeste Zeit, um Klassenfahrten zu buchen. Und natürlich darfst du da selbstverständlich auch mit dem Zug fahren, aber Stevie, jetzt rate mal, ne? Wen kann ich dafür eigentlich ausschließlich nur empfehlen?
Boah, ich tippe mal ganz spontan auf CTS-Gruppen und Studienreisen, da die das ja schon seit gefühlt 50 Jahren machen.
Richtig. Das war auch ein bisschen zu einfach, Stevie, aber sind übrigens nicht gefühlte, sondern in der Tat tatsächliche 50 Jahre Erfahrung. What? Also, ja, die wissen wirklich, wie man eine Klassenfahrt plant, Stevie. Vor allem keine wie zuletzt, bei der alle Schüler samt Lehrer jetzt am Rad drehen, ne?
Boah, perfekt. Also... quasi wie eine Klassenfahrt mit Rundum-Sorglos-Paket?
Ganz genau. Also die übernehmen die komplette Organisation, Stevie. Hast du nichts mit am Hut. Du sagst, wo du hin willst und schwupps, die kümmern sich einfach um alles. Anfahrt plus Unterkunft, Programm und den ganzen nervigen Papierkram, fertig.
Boah, und ich muss dann nicht stundenlang im Büro sitzen und mit irgendwelchen Unterkünften telefonieren, die dann nur ein einziges Zimmer für 35 Schüler haben?
Exakt. Das Einzige, was du machen musst, Stevie, ist deine Tasche packen. Oder noch besser, deine Sonnenbrille einpacken. Yeah. Denn Stevie, du kannst dann auf der Fahrt mega chillen, ne? Während die Schüler sich irgendwo sportlich verausgaben.
Hammer. Eigentlich klingt das zu schön, um wahr zu sein.
Ja.
Was ist denn mal, wenn dann doch mal was schief geht?
Ach, die sind da Profis, ne? In 50 Jahren haben die wahrscheinlich schon jede Katastrophe einmal durchgemacht. Und das Beste, Stevie, im Notfall rufst du einfach die 24-Stunden-Hotline von CTS-Gruppen und Studienreisen an. Hammer. Die finden dann schon eine Lösung. Du kannst hier also ganz entspannter zurücklehnen.
Boah. Mhm. Okay, überzeugt. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass die Fahrt dann auch wirklich mit dem Zug ist. Kein Bus.
Ja, versprochen. Wenn ich denen sage, Stevie, dass du auf Züge stehst, buchen die uns sofort die entspannteste Zugfahrt aller Zeiten. Du wirst dich fühlen wie in einem Luxusabteil, während die Kids hinten Lieder singen.
Na gut, dann lass mal buchen, bevor die guten Ziele weg sind. Wer weiß, vielleicht finden wir ja noch ein schönes Plätzchen mit einem Wellnessbereich für Lehrer.
Das wollte ich hören, Stevie. Also ab an den Computer cts-reisen.de, auf in die Planung einer stressfreien Klassenfahrt.
Links zum Werbepartner findet ihr auch in den Shownotes.
Ende der Werbung.
Ich wollte mit euch mal so ein bisschen abstecken, worüber wir heute sprechen wollen und worüber auch nicht. Denn das Thema Zocken im Unterricht kann nämlich auch durchaus missverstanden werden. Thomas, worüber sollten wir heute sprechen?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich finde...
ja, genau.
Das denkst du. Also ich habe in meiner Lehrerlaufbahn schon mehrmals versucht, das Thema Zocken in den Unterricht zu bringen. Also ich habe an meiner alten Schule mal eine Projektwoche gemacht. Da haben dann die Schüler tatsächlich ihren eigenen Rechner mitgebracht. Und wir haben so, ich weiß nicht, 3-4 Tage so einen Konferenzraum besetzt und haben da gezockt, zwischenzeitlich auch Sport gemacht und ja, hatten das so halbwegs professionell. Da war so ein angehender Psychologe von einem Profiteam sogar dabei, von League of Legends, und haben das so ein bisschen begleiten lassen. Ich habe an meiner jetzigen Schule einen Projektkurs zum Thema E-Sports gehabt und habe auch schon mal überlegt, eine AG zu machen. Ich finde, dass Zocken und Schule nicht unvereinbar sind. Und würde mich freuen, ich horche immer mal wieder so ins Internet rein, wo sich da was tut. So Dänemark, Norwegen und so ist ja immer ein bisschen schneller bei solchen Sachen. Die haben das teilweise schon. Südkorea hat sowas auch schon im Angebot. Da sind wir so ganz weit von entfernt. Aber ich finde, man kann ruhig darüber reden, ob Schule und Zocken im weitesten Sinne nicht irgendwie vereinbar ist und auch da ein Platz für frei sein sollte.
Es geht mir aber heute nicht darum, zum Beispiel Unterrichtsstunden durch Zocken in Unterrichtskontexten wie Vertretungsunterrichten, in Vertretungsunterricht zum Beispiel, anzubieten. Also ich finde das jetzt auch vermessen, darüber zu urteilen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Aber wir wollen wirklich schauen, wie man Videospiele gezielt und gut in den Unterricht einbauen kann. Und klar finde ich, erstmal sind Spiele erstmal zunächst ein wichtiges Medium der Unterhaltungsbranche. Ich denke, uns ist das auch durchaus allen bewusst, auch dass der Gebrauch von Videospielen bei Jugendlichen und auch der jüngeren Erwachsenengeneration nicht gerade gering ist. Das ist durchaus klar und man durchaus jetzt die Meinung vertreten könnte, wozu wollen wir denn noch das wahllose Zocken fördern? Aber um das Wahllose geht es halt heute, wie gesagt, nicht. Vielleicht kennt ihr auch noch diesen alten Spruch eurer Eltern, als ihr früher gezockt habt. Simon, wenn du jetzt noch eine Stunde weiter zockst, hast du irgendwann viereckige Augen. Ja. Wer kennt noch diesen guten Spruch?
Ja, furchtbar.
Ja gut, wir sind natürlich jetzt im Jahr 2024, wir sind schon etwas weiter und wissen auch, welche Vorteile Medien wie diese insbesondere haben. Die konkret gucken wir uns gleich nochmal an. Aber bevor wir uns mit den Unterhaltungsmedien im Unterricht genauer beschäftigen, ich würde das Pferd jetzt gerne mal von hinten aufzäunen. Also, welche Ziele vermutet ihr denn, könnten durch den Gebrauch von Videogames im Unterricht erzielt werden? Also, warum sollte man die überhaupt einsetzen?
Warum sollte man sie nicht einsetzen, ist, glaube ich, die bessere Frage. Mhm. Also, ich hatte im Studium sehr, sehr viele Seminare zu dem Thema Geschichte im Computerspiel. Also, ich glaube, das ist auch fächerspezifisch. Mhm. Aber um es jetzt allgemein zu halten, glaube ich einfach, dass spielerisches Lernen den Kindern viel, viel mehr Spaß macht. Also die Motivation der Schüler ist wesentlich höher. Da geht es jetzt nicht nur um Videospiele. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, an meiner Ausbildungsschule gab es so ein Brettspiel, das hat ein Kollege entwickelt oder gebastelt, Reise durch die DDR. Das war ein Brettspiel, ne? Und dann lernt man während des Spiels super gut, wenn man sich irgendwie konform verhält, systemkonform verhält, die Schnauze hält und so weiter und so fort. Dann hat man in der DDR damals ein gutes Leben gehabt. Mhm. Und ich glaube, dieser spielerische Zugang ist für viele Schüler erstmal behalten die dann besser und zweitens der motivierende Faktor ist, glaube ich, nicht zu verachten. Ne? Mhm. Und natürlich der Lebenswelt bezogen. Also ich verstehe die Kritiker, die sagen, pass mal auf, der sitzt eh den ganzen Tag irgendwie zu Hause vorm Tablet, vor der Konsole, der zockt den ganzen Tag. Warum soll er in der Schule auch noch zocken? Aber wir müssen uns ja auch auf die Schüler und auf die Lebenswelt einlassen. Mhm. Und ich glaube, es wäre realitätsfern, wenn wir sagen, pass mal auf, der Alltag der Schüler gehört nicht in die Schule. Und der Alltag besteht nun mal zum Großteil leider mittlerweile, ob man leider sagen kann, weiß ich auch nicht, aber aus Computerspielen.
Also leider können wir streichen, weil wir alle drei selber gerne zocken.
Ja, 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 ja.
Aber um deine Statistik mal oder um deine Aussage mal zu bestärken mit deiner Statistik, laut MDR-Statistik ist es nämlich so, dass bei den Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren 94% das Zocken eine Rolle spielt. Also eine unterschiedlich große natürlich, darf man nicht vergessen. Und da können wir jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt nur die Jungs betrifft, ne? Bei 94%. Ne? Ja.
Genau, und deswegen glaube ich, dass das realitätsfern wäre, wenn man sagt, pass mal auf, Computerspiele oder Zocken gehört nicht in den Unterricht. Also man muss es natürlich zielgerichtet einsetzen, wie du eben schon gesagt hast, aber ich glaube, dann kann das einen großen Mehrwert vor allem für die Schüler bringen.
Ich glaube ja. Also ich glaube, du kannst jetzt keine Stunde Deutsch streichen und sagen, stattdessen wird gezockt, und du kannst auch nicht einfach sagen, los geht's, sondern das muss schon irgendwie begleitet werden. Und
ja.
Ja, man weiß ja selbst, man kann sich auch da drin verlieren. Man darf es niemals aus den Augen verlieren, dass das auch eine Sucht entwickeln kann. Ja. Da muss man schon für ja, ein Auge für haben, aber das ist wie bei allem, ne? Was zu viel und zu extrem wird, das ist einfach schlecht, genauso wie bei, weiß ich nicht, schlechtem Essen.
Sport.
Ja, Sport kann man auch zu viel machen irgendwann. So ist es halt bei dem Zocken dann genauso. Mhm. Aber in der Schule kannst du Zocken auch gut einsetzen. Also ich habe das damals mit ja, ein bisschen Wehmut mitbekommen, dass E-Sport nicht als Sport anerkannt wurde in Deutschland.
Ja.
Das sind andere Länder anders. Und so ein E-Sport-Titel kann auch sowas wie Teamfähigkeit.
Da würdest du heute aber immer noch viele hören, die jetzt im Podcast gerade hören und auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, wie kann man das denn jetzt als Sport sehen? Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch nicht ohne, ja, ohne Widerspruch, das Ganze.
Ja, wobei der Wettkampfcharakter natürlich trotzdem da ist. Und ich glaube, das würde jetzt auch zu weit führen, darüber zu diskutieren.
Ja,
da
könnte man
lange
drüber sprechen. Das wäre eine Definition, wie definiere ich Sport? Wenn ich jetzt gerade auf die Olympia, wenn ich dann gucke, so ein Sportschütze zum Beispiel, das ist ja auch keine große körperliche Leistung, die er vollbringt. Natürlich ist das Konzentrationsfähigkeit und die trainieren auch ewig am Tag, aber das kann man ungefähr vergleichen, weil das ist ja, also ich glaube, die E-Sportler, die müssen ja auch am Tag schon einige Stunden trainieren, so ich das mitkriege. Und mittlerweile, wenn ich bei uns die Zeitung aufschlage, ist ja sogar im Sportteil kommen dann Sachen von irgendwelchen E-Sports-Paderborn, hat ja irgendwer jetzt Champions League gewonnen oder so beim FIFA-Spielen, dass das mittlerweile schon gesellschaftlich als Sport teilweise anerkannt ist.
Mhm. Ja, und die E-Sportler sind ja auch nicht mehr die typischen Kellerkinder, ne? Wenn man die Profiteams anguckst, da sitzen die Leute, die haben gepumpt und so weiter, die
Ernährungspläne,
klar.
Psychologen, wie du sagtest.
Genau, auch, ne? Die achten darauf, dass die gesund bleiben.
Mhm. Ja, ich glaube, eine Chance besteht auch darin, dadurch, dass die Jugendlichen den ganzen Tag am PC sitzen, dass wir hier eine Chance haben, die Jugendlichen jetzt auch beim Zocken zu begleiten und nicht sie die ganze Zeit damit alleine zu lassen, ja. Stichwort wäre hier wieder das altbekannte Wort Medienkompetenz, das heißt zu gucken, kritisch Spiele zu hinterfragen, aber auch natürlich das Spielverhalten kritisch zu hinterfragen. Ne? Kann man natürlich beides. Ne? Man könnte sich Spiele genauer anschauen als auch das eigene Verhalten. Gut. Ja, wir haben jetzt erstmal sehr theoretisch über Games im Unterricht berichtet, aber welche Erfahrungen habt ihr denn eigentlich so konkret damit gesammelt? Du darfst
auf jeden Fall gerne mal. Ja, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, im Geschichtsstudium hatte ich da mehrere Seminare zu in Paderborn bei Herrn Pöppinghege. Mhm. Da wurden halt Spiele vorgestellt wie Civilization, Age of Empires und solche Geschichten, wo es viel um Echtzeitstrategie ging, Aufbausimulation, aber auch zum Beispiel Call of Duty, Thema Zweiter Weltkrieg oder Assassin's Creed. Mhm. Ich weiß noch, ich habe eine Präsentation darüber geschrieben über Assassin's Creed, den Einsatz von Assassin's Creed im Geschichtsunterricht. Mhm. Ganz kurz zum Spiel, also man bewegt den Spieler oder die Spielfigur aus Third-Person-Perspektive durch eine historische Welt. Ich glaube, das Aktuelle ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, Griechenland, Ägypten gibt es, Wikingerzeit und so weiter und so fort. Das erste kam zu den Kreuzzügen raus. Und man lernt viele historische Bezüge bei Assassin's Creed kennen. Mittlerweile gibt es sogar, ich habe mal recherchiert, die Discovery-Version. Da gibt es sogar Unterrichtsmaterialien zu, also von Ubisoft. Leider noch auf Englisch. Und das ist die letzte Wolke. Wissen wir ja, meine Englischkenntnisse sind nicht ganz so geil. Aber ich habe mir erstmal ein bisschen angeschaut. Da gibt es eine Discovery-Version, wo man wirklich das antike Griechenland entdecken kann, gewisse Sachen aus dem Alltag sieht. Ne? Wie haben die Menschen gelebt zu der damaligen Zeit oder auch zu Ägyptisch in Ägypten. Und ich war total begeistert, als ich mir so Sachen angeschaut habe von der Discovery-Version. Also das ist schon cool, was man da spielerisch erfahren kann. Natürlich muss man das alles so ein bisschen kritisch sehen. Ne? Ich finde, an Computerspielen oder generell an Medien kann man im Geschichtsunterricht auch sehr gut das Dekonstruieren lernen, heißt das in der Geschichtswissenschaft. Ne? Also ich habe irgendwie so ein Konstrukt aufgebaut, was zum Beispiel auch ein Film Asterix oder irgendwie ein Computerspiel, was sich mit im historischen Setting bewegt.
Ja.
Und dann kann ich versuchen, durch fachwissenschaftliche Arbeit zu hinterfragen, pass mal auf, ist das denn überhaupt richtig, was so dargestellt ist da? Ne? Und dazu ist das super in der Lage. Es werden viele Sachen historisch korrekt dargestellt, aber jetzt zum Beispiel Assassin's Creed, ich glaube, es war Assassin's Creed 2, der Tempel in Jerusalem hat da irgendwie eine goldene Kuppel und es spielt irgendwie im Jahr 1000, kurz nach den Kreuzzügen 1100 irgendwas. Mhm. Aber historisch korrekt ist es dann, kann man in den Quellen nachlesen, dass zum Beispiel der Tempel in Jerusalem erst ab dem 16. Jahrhundert eine goldene Kuppel hatte. Und in der Darstellung bei Assassin's Creed im Jahr 1100, also nagelt mich jetzt auch nicht auf Jahreszahlen fest, ist es so, dass der da schon eine goldene Kuppel hat. Und dann kann man mit den Schülern, ne, gut darüber sprechen. Pass mal auf, ich gebe denen die Quelle dazu. und kann dann dekonstruieren. Was haben die zum Beispiel, gibt's auch Kritikpunkte an dem Spiel? Ne? Was haben die vielleicht historisch nicht korrekt dargestellt? Und gerade durch solche Fragen schub man ja auch den Medienkonsum der Schüler.
Bestimmt so aus Wiedererkennungsgründen die Kuppel drauf.
Ja, klar, ne? Klar.
Hast du das schon mal im Unterricht gezockt? Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass du im Studium davon ein Seminar belegt hast.
Ja, ich habe es im Unterricht. Also es ist ja so, dass das Thema Ägypten und Griechenland in Klasse 5 bzw. 6 dran ist. Und da ist jetzt Assassin's Creed vielleicht nicht unbedingt geeignet, durch das Setting das da anzuwenden. Ich hoffe, dass ich nochmal irgendwann vielleicht in der Geschichte Q2 Zusatzkurs oder so, dass man, wenn man wirklich ein bisschen Zeit hat und Curricula nicht so festgefahren ist, dass man das da ganz gut machen könnte. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, weil ich, wie gesagt, mich viel mit dem Thema beschäftigt habe. Aber Assassin's Creed selbst habe ich jetzt noch nicht so im Unterricht eingesetzt.
Thomas, was sind deine Erfahrungen? Du hast ja gerade das schon angerissen, dass du schon mal was probiert hast.
Ja, genau. Also wie gesagt, die Projektwoche und auch der Projektkurs. In der Projektwoche lag wirklich auch der Fokus auf League of Legends und auf Counter-Strike, beides. Mhm. Damals noch Counter-Strike Global Offensive. Mittlerweile ist es ja Counter-Strike 2. Und in dem Projektkurs haben wir uns ein bisschen mit der Geschichte von PC-Spielen und dann auch den Fokus hauptsächlich auf League of Legends gelegt. Ich muss zugeben, ja, genau, du weißt, dass du ein großer Fan bist. Ich bin gar nicht so ein großer League of Legends Crack, sondern habe mich da tatsächlich sogar von den Schülern ein bisschen coachen lassen. Das war auch eine ganz coole Erfahrung, das zu sehen, einfach, dass die viel mehr drauf haben als man selbst und man hat was gelernt bekommen. Ich finde den Ansatz mit Geschichte ganz cool. Da gibt es auch noch ganz viele andere Geschichten. Zum Ersten Weltkrieg gibt es irgendwie was, das weiß ich, aber ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Ich bin aber eher immer so bei den allgemeinen Kompetenzen, sowas wie Teamfähigkeit, auch Fairness im Sport, dann aber auch ja, Reaktionszeiten und so weiter sind ja gerade bei den Ego-Shootern ganz wichtig.
Gucken wir uns mal einzelne Kompetenzen ein bisschen näher an. Fairness, ich gehe jetzt mal auf League of Legends zurück, könnte wahrscheinlich auch 10.000 andere Spiele nehmen. Wenn du dort in den Chat reingehst, das ist schon ziemlich
toxisch,
wie dort die Kommunikation abläuft.
Ja,
wie kriegt man das geregelt? Wie gehen die Schüler damit um? Ist das, sagt man, okay, ich schlag jetzt einfach verbal zurück? Also ich sag mal so, bei dem Spiel geht es meistens darum, zu gewinnen. Und oft ist so meine Erfahrung, und ich denke, jeder, der zockt, wird uns gerade zustimmen, dass meistens, sage ich mal als Erfahrungswert, dass das Verliererteam natürlich oft Gründe sucht, irgendeinen Schuldigen dort im Team zu finden oder mehrere Schuldige im Team. Und dann werden die beleidigt, dann gibt's, keine Ahnung, Abkürzungen und was auch immer. Teilweise ist es ja so, dass im League-Chat zum Beispiel auch Sachen dann mal gemutet werden durch das System, also durch Sternchen abgekürzt wird. Was hast du mit den Schülern besprochen?
Also ich habe eigentlich auch damals in der Projektwoche schon so gesagt, es gibt die Regel, man kann sich ärgern, aber es wird nicht beschimpft, gibt kein Ausrasten und sonst was. Wenn das irgendwie überschritten wird, dann darf man halt nicht weitermachen. Da gibt es Regeln. Ich finde, auch wenn die Community so ist, muss man ja nicht unbedingt ein Teil dieser pöbelnden Community sein. Und das fand ich auch schon, selbst als ich aktiv war, immer wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht. Ne? Man kann sich ärgern, nach einem Chat nochmal sagen, boah, das war echt scheiße. Der eine Typ war echt, weiß ich nicht, arschig, keine Ahnung. Aber dem Gegner gegenüber sagt man nachher, gutes Spiel, Dankeschön und ciao. Und das finde ich, das ist ja im Sport ja nichts anderes. Im Sportunterricht geht man ja auch nicht zum anderen und sagt dem, was bist du für ein blöder Wichser gewesen, dass du gerade das Tor gemacht hast, sondern man ärgert sich und dann ist es aber halt auch gut.
Wobei ich glaube, dass die Anonymität im Internet dann eine ganz große Rolle spielt. Also auf dem Spielfeld, wenn ich jetzt mal Fußball-Jugend spiele, klar fallen auch Beleidigungen, aber ich glaube nicht in dem Maße, in dem es in so einem anonymen Chat im Spiel ist.
Ja, aber das ist ja die Chance, dass du als Lehrer, wenn du das wirklich in die Schule bringen würdest, ich sag mal, also eine richtige Erfahrung kannst du ja gar nicht sammeln, weil es gar nicht erlaubt wird. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt mal zu sagen, komm, heute mache ich mal eine AG, wir machen jetzt ein richtiges 5-on-5-Team für Counter-Strike oder sonst was. Hättest du das, könntest du das auch aufziehen und ich denke, da hättest du die Chance zu sagen, pass auf, wir machen die Regeln, wir sind ein faires Team und das wird gelebt. Und das, was dann im Internet passiert, das können sie meinetwegen noch vielleicht am Nachmittag machen, aber vielleicht nehmen sie es auch mit aus der Schule, dass man sich vernünftig verhält. Das ist ja auch die Hoffnung bei jedem Unterricht in der Schule, dass du denkst, dass es soll sich auf den Alltag irgendwie auswirken.
Ich glaube, dass gerade bei dem Punkt vielleicht auch noch positiv mit reinspielt, dass konstruktive Gespräche im Chat natürlich auch dazu führen, dass das Team stärker wird. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, Regeln aufzustellen, weil man es aus moralischen Gründen nicht darf oder weil es verpönt ist, wen zu beleidigen, sondern ich glaube einfach auch nicht, dass es zielführend ist. Nein, im Sinne einer, also League of Legends ist ja zum Beispiel jetzt ein Teamspiel, wo es darum geht, als Team eine gegnerische Basis einzunehmen. Da ist es sehr wichtig, dass man als Team gut zusammenhält und ja, dass man zusammen bestimmte Objekte zum Beispiel einnimmt oder Gebäude. Dementsprechend glaube ich, dass das auch ein ganz guter Punkt sein könnte, das Zielführende, ne? Von guter Kommunikation. Ja, wie ist denn so, du hast es ja jetzt mal mit Schülern gemacht, was war so deine Auswertung und was war so die Auswertung der Schüler? Was haben die denn dazu gesagt? Das ist ja auch nicht so, dass die jeden Tag vom PC zocken dürfen.
Nee, das ist richtig. Allgemein von meiner Seite aus, ich hätte es gerne irgendwie noch ein bisschen institutionalisierter. Ich weiß nicht, wie man das anders nennen soll. Ich hatte jetzt einen Projektkurs, der ist auch häufig ausgefallen, einfach aus den Rahmenbedingungen und so weiter. Ich glaube, und dann musst du auch noch benoten. Ist manchmal vielleicht auch nicht ganz hilfreich bei dem Ganzen. Mhm. Ich hätte das total gerne als eine AG, die dann auch gerne im Nachmittagsbereich stattfindet, wo dann wirklich die Leute hinkommen, die Bock drauf haben. Insgesamt kann man aber trotzdem sagen, die da waren, so habe ich zumindest das zurückgespiegelt bekommen, fanden es gut, dass man auch mal in der Schule das machen konnte. Man hat einen anderen Draht untereinander, man hat einen anderen Draht zu den Lehrern. Mhm. Ich als Lehrer bin auch in ganz anderer Position zu den Schülern mal. Das fand ich super hilfreich. Und ich glaube, dass die Schüler auch was davon mitgenommen haben.
Mhm. Ja. Also meine generelle Auswertung ist, wenn es um PC-Spiele geht, ist immer so ein bisschen, dass die Erwartungen der Kinder, die haben, wenn man sagt, okay, jetzt zocken wir heute, dass die halt nicht immer erfüllt werden, ne? Weil man halt nicht einfach nur zum Vergnügen spielt. Ne? Also das ist das eine. Ne? Aber ich glaube, dieser Draht, den du gerade aufgegriffen hast, dieses ganz Besondere, auch mal einen Lehrer von der anderen Seite kennenzulernen und auch untereinander zu kommunizieren, so wie sie es auch in der Freizeit tun, gibt Schule schon mal ein bisschen realistischeren und einen lebensnäheren Rahmen einfach, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Schüler fanden es auch mega gut, wenn sie gemerkt haben, irgendwie, gerade bei League of Legends, ich weiß was nicht, dann sind die zu mir gekommen, haben sich neben mich gesetzt, haben gesagt, hier, Herr Kloppenburg, Sie müssen das mal so und so machen. Wie cool ist das für die, dass die einem Lehrer, der 20, 30 Jahre älter ist als Sie, zeigen können, wie es geht.
Mhm. Ist doch, also ich hätte also verkehren von Expertenverhältnissen, ne? Dass auf einmal die Schüler einem was erklären können.
Richtig gut.
Ja, merke ich auch oft auf dem Pausenhof, wenn ich mit Schülern über PC-Spiele spreche, weil ich da schon meistens merke, ich kenne das Spiel gar nicht. Und es gibt so viele Schüler, die darüber sprechen. Ja. Ich fühle mich auf einmal so alt. kommen wir nun zu konkreten Tipps, wie man konkrete PC-Spiele im Unterricht einsetzen kann. Und da würde ich mal direkt starten. Zumal ich das schon mal an meiner letzten Schule mehrfach ausprobiert habe. Das liegt aber auch so ein bisschen an den technischen Möglichkeiten. Und ich würde am Anfang mal zur Didaktik und Methodik kommen. Für mich ist der wichtigste Punkt, dass man immer zu Beginn bei so einer Einheit Arbeitsaufträge erstellt. Also ich finde, es gibt nichts Kontraproduktiveres, als Schüler einfach alleine zocken zu lassen. Also ich meine, wie gesagt, wir haben ja am Anfang davon gesprochen, einfach meinem Vertretungsunterricht Geräte rauszugeben, will ich jetzt nicht verurteilen, hat aber sicherlich jetzt keinen produktiven Sinn. Ne? Ich meine, sonst verlaufen sich Schüler halt auch schnell. Der Lernerfolg ist gleich null und Schüler spielen dann einfach so, wie sie es von zu Hause kennen. Wahllos und unreflektiert, und das sollte halt nicht das Ziel innerhalb von Schule sein. Also ich finde es immer gut, mehrere Kleingruppen zu erstellen, die an den einzelnen Geräten sitzen und Beobachtungsaufträge reinzugeben. Und ich finde, man kann auch wirklich gespannt sein, was Schüler so alles entdecken in Computerwelten, wenn sie beispielsweise eine Checkliste haben. Wie sie das auf einmal reflektiert und auch bewusst wahrnehmen, wenn sie wirklich mal auf etwas zu achten haben. Und das Gute an PC-Games finde ich halt einfach, dass Schüler dort selbst die Entscheidung treffen können, ne? Also sie können entscheiden, wo sie hingehen, was sie unternehmen, und ihre Entscheidungen haben irgendwie auch so direkte Auswirkungen. Und das ist irgendwie so ein sehr befriedigendes Gefühl, mit einer Welt interagieren zu können. Das passiert ja normalerweise in Schule eigentlich gar nicht. Also wenn ich jetzt mein Arbeitsblatt frage, was bedeutest du, dann spricht normalerweise das Arbeitsblatt nicht mit dir unbedingt zurück, ne? Und ich glaube, diese Interaktionsfähigkeit, also ich handle und es hat direkte Auswirkungen, ist, glaube ich, auch einer der größten Vorteile von Games überhaupt. Und nun würde ich gerne euch Jungs dazu einladen, ein gutes PC-Spiel für den Unterricht mal vorzustellen, um unseren Hörern mal ein paar geile Alternativen an die Hand zu geben. Thomas, würdest du anfangen?
Ja, ich hatte das ja eben schon mal angeschnitten. Das ist jetzt alles theoretischer Natur, weil ich das noch nicht machen durfte. Ich sage den Schülern immer, das, was ich vorhabe, darf ich nie machen, weil sonst stehe ich in der Bildzeitung als der Lehrer, der Killerspiele unterrichtet. Aber meine Idee wäre es tatsächlich, um diesen Teamgeist, diese Erfahrung, die ich selber auch damals erfahren habe, selbst machen zu können, Counter-Strike 2 als oder ein ähnliches Spiel als ja AG anzubieten. Natürlich jetzt nicht jetzt gerade für die 5. und 6. Klassen, sondern es müssen schon die entsprechenden alten Schüler sein.
Liebe besorgte Eltern, bitte nicht ausschalten. Wir werden, lassen Sie sich einfach mal drauf ein, was der Thomas zu erzählen hat. Ja.
Genau. Ja, einfach weil man kann das wunderbar lernen. Es gibt da 1000 Facetten. Es geht nicht darum, jemanden nur einfach zu erschießen. Das ist ja immer das, was in den Medien gezeigt wird. Und jeder Killer oder Amokschütze hat ja irgendwo mal einen Ego-Shooter auf dem Computer gehabt. Deswegen ist das immer der große Aufschrei. Ja. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, hätte ich damals nicht, wäre das Spiel so aufgebaut, dass ich nicht schnell jemanden erschießen muss, sondern ihn mit einer Wasserpistole nass machen muss oder ich muss ganz schnell Mehl auf ihn werfen, dann wäre mir das auch recht gewesen. Also darum ging es mir nicht, sondern ich hatte ein richtig cooles Team. Es ging darum, Taktiken zu entwickeln, cleverer zu sein als die anderen, sich gut abzusprechen, eine gewisse Kommunikation zu finden, die hilfreich ist und ja, einen geregelten Trainingszeitraum zu haben und so weiter. Das hat viel mit Disziplin zu tun, mit dem Willen zu üben. Und bei Counter-Strike kann man da 1000 Sachen üben, ne? Die Map kennenlernen, Bewegungen richtig machen, das Budget, die Teamabsprachen und. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen abseits der reinen Reaktionsgeschwindigkeit. Und das wäre eigentlich, finde ich, ein richtig cooles Projekt, weil man da, glaube ich, auch ein ganz gutes Zusammengehörigkeitsgefühl findet, wenn man dann eine feste Gruppe hat, die vielleicht trainiert zusammen was auf die Beine stellt.
Auch wenn ich mal überlege, wie ich das erste Mal gespielt habe und sehe, wie krass wirklich die Fortschritte sind, umso mehr Erfahrung du sammelst und umso besser dein Team auch ist, dann merkst du wirklich, an welchen Facetten solche Ego-Shooter-Spiele auch hängen. Ne?
Ja, also auf jeden Fall. Es
sind so viele unterschiedliche Skills, die so ein Spiel beeinflussen können.
Ja, unfassbar. Auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man danach sucht, findet man bestimmt irgendwie Artikel da im Internet, die sagen, wer das spielt, der wird aggressiv, aber du findest auch genauso ganz viele Artikel, die das Gegenteil behaupten oder die sagen, Hand-Augen-Koordination hat auch was für die Konzentrationsfähigkeit zu tun und die das Ganze auch in ein positives Licht rücken. Deswegen, ich kann die Eltern verstehen, die sagen, mein Kind soll jetzt nicht irgendwie nur ballern. Ich würde auch nicht sagen, dass meine Töchter später mit 10 Jahren anfangen, Counter-Strike zu spielen. Ich würde schon auch auf die altersangemessenen Spiele achten. Aber ich würde auch wirklich dafür plädieren, das nicht immer gleich zu verteufeln und zu sagen, boah, auf gar keinen Fall, das geht gar nicht.
Kannst du einmal kurz die besonderen Charakteristika dieses PC-Spiels nennen? Ich meine, Ego-Shooter-Spiele sind meistens sehr ähnlich aufgebaut, das ist schon klar, aber vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, was das Besondere an dem Spiel ist.
Ja, sorry, ich bin immer davon ausgegangen, dass jeder Counter-Strike kennt.
Wird vielleicht auch so sein. Ja.
In aller Kürze, Counter-Strike ist ein Spiel, das man in der Regel, also wenn man es professionell spielt, 5 gegen 5 spielt. Es gibt die sogenannten Terroristen und die Counter-Terroristen, also die Polizisten. Die einen müssen eine Bombe legen, natürlich die Terroristen, und die anderen müssen sie daran hindern. Entweder ist die Runde gewonnen, wenn für die Terroristen die Bombe liegt oder das gegnerische Team ausgeschaltet wurde oder wenn es verhindert wurde, dass die Bombe gelegt wurde. Sie wurde entweder entschärft oder gar nicht gelegt im Zeitraum der Runde. Oder das gegnerische Team wurde von den Counter-Terroristen ausgeschaltet. Das gibt es aus verschiedenen Karten, sogenannten Maps. Und es gibt immer einen Zeitraum von einer Runde, die ist irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die offizielle Zeitraum ist, 2,5 Minuten oder 3. Man muss mit Geld auskommen, um sich Waffen zu kaufen. Je nachdem, wie viel Geld man ausgibt, gibt es stärkere oder schlechtere. Und man bekommt Geld, wenn man Runden gewinnt oder weniger Geld, wenn man halt verliert. Und da gibt es sehr, sehr viele taktische Elemente wie Blendgranaten, Rauchgranaten und so weiter. Und das kann man alles nutzen. Es gibt besondere Spots, wo man die Granate hinwerfen kann, um Leute zu blenden oder die Sicht einzuschränken und. Es gibt unzählige Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Deswegen spielen das sehr, sehr viele Leute sehr lange und auch schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum, weil eigentlich jede Runde anders ist.
Ja. Hat auch eine sehr riesige Fangemeinde, muss man an der Stelle sagen. Thomas, du hast ja dieses Spiel vor allem aufgrund der Entwicklung von wichtigen Soft Skills angesprochen. Ne? Wenn wir jetzt von Teamfähigkeit sprechen, Kommunikationsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, sind ja viele Sachen, die man heutzutage unter diesem Begriff versteht. Deswegen meine Frage, in welchem Fach würdest du es denn jetzt anbieten? Also du hast jetzt gerade von AG eher so gesprochen, aber könntest du dir auch was, wenn du es jetzt selber bestimmen könntest, in welchem Fach würdest du das am ehesten sehen?
Ja, entweder direkt in Sport, wie ich ja gesagt habe, dass man es auch da anlehnen könnte, oder es gibt ja auch sowas wie soziales Lernen. Mhm. Es ist vielleicht ein bisschen entfernter der Bezug, aber ich glaube in sowas. Ich glaube, du kannst das nicht in Mathe machen, kannst auch nicht in Englisch oder Geschichte machen. Das ist relativ schnell abgefrühstückt da, dieser geschichtliche Bereich. Aber so in Fächern, in denen es halt auch um sowas geht, ne? Also gerade Sport, würde ich sagen, kann man mal vielleicht eine Einheit dazu machen. Das muss ja nicht ein ganzes Jahr dazu sein.
Wobei gerade auch Kommunikation, gerade bei sehr vielen Online-Games, natürlich viel über englische Sprache
verläuft. Das stimmt. Also das beobachte ich tatsächlich auch, dass viele Schüler ganz gut Englisch können und auch einfach sagen, ja, weil ich auf Englisch kommuniziere, wenn ich mit meinen Leuten spiele. Ne?
Mhm. Und das ist dann auch ein ganz spezieller Gaming-Fachjargon, den man dann aus den Worten der Kinder sehr gut heraushören kann, wenn die mal eben von einem Pentakill oder was auch immer gerade sprechen. Fabian, Entschuldigung.
Ja, ich bin auch noch da.
Welches Spiel möchtest du uns vorstellen?
Theoretisch hätte ich ja auch gerne Assassin's Creed vorgestellt, weil du hast ja auch eben schon das mit den Arbeitsaufträgen aufgeworfen, dass man ja die Schüler einfach so loslässt, sondern nämlich irgendwas an die Hand gibt.
Du darfst es vorstellen, ne?
Ja, ist okay. Ich sag kurz was dazu und dann wollte ich ein anderes Spiel vorstellen.
Gut.
Wie gesagt, Geschichtsunterricht, Assassin's Creed, mit Arbeitsaufträgen zum Beispiel. Du kannst super gucken, pass mal auf, wie ist das Leben in Sparta, wie ist das Leben in Athen, wie sind die Unterschiede und sowas alles. Also da kann man echt Arbeitsaufträge zu erstellen. Und gerade die Discovery-Version, die stellt das nochmal stärker heraus. Also da kann man viel geschichtliches, ich sag mal, Fachwissen in Anführungsstrichen auf spielerische Weise erkunden. Ich wollte ein Spiel vorstellen. Es ging ja eben schon mal darum, wenn man sagt, ja, heute zocken wir, dann ist die Begeisterung der Schüler erst groß. Und wenn die dann so geleitet zocken müssen, dann flacht das relativ schnell ab. Ich habe auch letztes Mal, es ging um Informatikunterricht, um das Thema logische Schaltung, steht im Lehrplan. Und da habe ich ein Spiel, ich glaube, jetzt von 93 oder 94, das heißt The Incredible Machine. Das ist so eine Art Puzzle-Spiel.
Ah, ja.
Tim und Tim 2, mega geil. Habe ich früher viel gezockt und ich habe mich jetzt im Rahmen meines Zertifikatskurses Informatik daran erinnert und habe ich das mal vorgestellt im Zertifikatskurs Informatik. Und habe das den Schülern gegeben, die haben erstmal etwas erschrocken geguckt, weil ich sag mal so, die Grafik von 1994 ist nicht mit der Grafik von 2024 zu vergleichen. Also ganz kurz zum Spiel, man hat so eine Welt, kann da diverse Elemente reinsetzen, man hat man kann da zum Beispiel wie nennt man das nochmal hier, so ein Fließband da reinmachen, das irgendwie über einen Generator angetrieben wird oder sowas, man hat so ein Solarpanel, da muss man irgendwie die Taschenlampe einschalten, die dann das Solarpanel bestreut, also es geht um das Thema logische Zusammenhänge, logische Schaltungen und man muss immer irgendwie ein Ziel erreichen, man hat zum Beispiel Puzzle Nummer 27, schieße den Ball in das und das Loch beispielsweise, da geht es auch so ein bisschen um Physik, ne? Wie der Ball Einfallswinkel, Ausfallswinkel, wie der Ball abprallt und man muss versuchen, das Puzzle mit den Elementen, die einem zur Verfügung stehen, irgendwie zu lösen. Ne? Zum Beispiel ist da eine Maus und dann kann ich vor der Maus einen Käse platzieren, dann rennt die Maus natürlich logischerweise zum Käse hin, da ist immer ein Loch, fällt dann runter, dann fällt die auf so ein Aquarium, das Aquarium geht kaputt, da ist ein Fisch drin, dann läuft wieder die Katze los, weil die zu dem Fisch will und so weiter und so fort. Und kann dann versuchen, durch solche Zusammenhänge das Puzzle auf eine Art und Weise zu lösen. Und ich hatte, wie gesagt, das Thema logische Schaltungen, ne, und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Puzzle und hat das den Schülern einfach mal gegeben. Und am Anfang, als sie die Grafik gesehen haben, waren die erstmal ein bisschen schockiert. Und nachher, ich habe es dann 2 Stunden gemacht. Nachher waren die total begeistert. Und das haben mir auch mehrere erzählt, dass sie noch zu Hause da weiter dran gesessen sind. Es ist mittlerweile Free-to-Play online und dass sie zu Hause weiter versucht haben und so die Puzzle zu lösen. Ne? Weil das einfach, also ich glaube, das hat mit den Alltagszocken der Schüler nicht viel zu tun, weil die andere Spiele spielen als sowas. Aber die haben einfach dieses logische Denken und diese kognitive Herausforderung. Pass mal auf, wie kann ich dieses Puzzle lösen?
Ja.
Und dann durch Nachdenken, durch Anstrengen wirklich dann das Puzzle zu lösen und auch das Erfolgserlebnis zu haben. Pass mal auf, ich habe das jetzt geschafft. Ne? Was weiß ich, der Ball ist in dem und dem Korb oder die Rakete ist abgefeuert worden oder alle Lampen sind irgendwie angegangen in dem Level. Das hat den Schülern echt Spaß und Freude bereitet und so kann man, also anhand des Games haben die super gut logische Zusammenhänge erkannt.
Aber gehört das dann gleichzeitig für dich auch so ein bisschen in den Matheunterricht rein? Also für Fünftklässler oder so?
Also, das geht jetzt wieder um Zusammenhänge zwischen Mathematik und Informatik. Informatik ist ja so ein Modewort zwischen Information und Mathematik, so zusammenhängt. Also natürlich spielt Mathe im Informatikunterricht eine Rolle. Und im Matheunterricht braucht man auch logisches Denken. Und ich glaube auch, dass das Spiel zum mathematischen Verständnis helfen würde. Aber in dem Spiel geht es jetzt erstmal primär nicht um Zahlen. Also ich kann zwar zum Beispiel, so gibt es auch Toaster, und ich kann den Toaster, muss ich einen Timer einstellen, dass der Toaster genau zur richtigen Zeit rausspringt und sowas, um irgendwas zu aktivieren. Da muss man schon so ein bisschen nachdenken, aber es geht ja erstmal primär nicht um Zahlen oder um Rechnen, sondern wirklich um logische Zusammenhänge. Und natürlich hilft das beim mathematischen Verständnis, aber ich sehe es eher, also so zumindest wenn ich mir die Curricula so anschaue, eher im Informatikunterricht verortet.
Ah ja, Thomas zeigt uns gerade ein Bild davon, von dem Spiel. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich finde, wir sollten jetzt mal unsere Zuschauer so ein bisschen herausfordern. Und zwar,
ja, Tim, online spielen und durchspielen, bitte.
Und zwar geht es mir darum, das ist, glaube ich, eine der nerdigsten Folgen, die wir heute machen. Und mich würde einfach mal interessieren, wer von den Zuhörern hört noch bis Minute, wer ist noch bis Minute 40, wer ist noch dabei? Und ich finde, wir sollten jetzt irgendein Lösungswort festlegen und alle, die bis hierhin gehört haben, die sollten uns per Instagram dieses Lösungswort zuschicken, damit ich weiß, wie viele Leute das bis hierhin gehört haben. So, Thomas, sag uns irgendein...
Das Lösungswort ist Brokkoli.
Brokkoli.
Nicht mehr Meerschweinchensprung.
Nicht Meerschweinchensprung. Nee, lass uns Meerschweinchensprung nehmen, das ist gut.
Meerschweinchensprung?
Ja, das ist der Sprung bei D. Nuke durch das Häuschen durch. Dann musst du das Gitter da schießen, dann kannst du zum anderen.
Also alle Nerds, die bis jetzt zugehört haben.
Und die den können, den Meerschweinchensprung auf der
Mitte. Die schicken uns bitte per Insta die private Nachricht mit der Nachricht Meerschweinchensprung zu. Unfassbar. Ich bin mal gespannt, ob es irgendeinen gibt, der das durchzieht hier.
Niemand.
Jungs, ich habe mir gedacht, da ich hier gleich zwei Geschichtslehrer in der Runde habe, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich möchte auch, so wie Fabian, heute mit einem Echtzeit-Strategiespiel-Klassiker glänzen. Und zwar mit einem, den jeder, der so alt ist wie ich, definitiv kennen muss. Die ein paar Jahre jünger sind, weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht kommt aufs Alter an, ne? Aber ich spreche von dem Echtzeit-Strategiespiel-Klassiker Age of Empires 2. Und ich finde einfach mal geil, also was mich an Geschichte natürlich auch immer so inspiriert hat, sind natürlich auch so schillernde Persönlichkeiten, ne? Oder so krasse Führungspersönlichkeiten auch einfach, so wie Alexander der Große, Jungfrau von Orléans, das sind so Klassiker, die einen so umhauen. Und klar habe ich früher dann auch immer ganz gerne so Filme geguckt, aber ich muss dazu sagen, auch wenn ich heute richtig geile Filme gucke, auch in GL-Unterricht zum Beispiel. Da sind teilweise auch so geile Kulissen bei, aber ich sehe so oft Schüler, die dabei einschlafen oder in den letzten Reihen sitzen. Und ich finde das an PC-Spielen einfach geiler. Da schläfst du nicht, da handelst du in dieser Welt, da kannst du ein bisschen was ausprobieren. Und trotzdem muss ich gleichzeitig natürlich auch ein bisschen differenzieren, denn ich würde sagen, nicht jedes Spiel, was historisch angehaucht ist, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, ist aus meiner Sicht unbedingt geeignet für einen Unterricht. Also ich kenne viele Ego-Shooter, die sind zum Beispiel in der historischen Kulisse des Zweiten Weltkriegs. Aber mehr als eine Landschaft und ein Grund aufeinander zu schießen, ist dieses Setting halt oft nicht. Wenn du dir zum Beispiel Battlefield anguckst, die stecken da viel Arbeit in, keine Ahnung, in die historische Authentizität durch die... Die stellen da Kostüme und Uniformen korrekt her und dann sind da auch historische Schauplätze, aber weiß nicht. Ich finde, im Unterricht läufst du dann eher Gefahr, dass dann eher der Spielablauf eher im Vordergrund steht. Ne? Dass es dann auf einmal darum geht, wer hat die beste Waffe, wer hat die meisten Kills und weiß nicht. Ich finde das ein bisschen schwierig, zumindest aus dem Aspekt. Also wenn wir jetzt von deinen Softkills sprechen, ist es natürlich was anderes. Aber aus diesem historischen Aspekt finde ich das eher ein bisschen gekünstelt. Es gibt jedoch durchaus Spiele, die einen edukativen Ansatz verfolgen, also einen bildungstechnischen, und deren Ziel es ist, historische Begebenheiten erfahrbar zu machen. Und jetzt komme ich zurück zu Age of Empires 2. Entwickelt 1999 von Microsoft Studios, wie hört sich das an? Es gab für dieses Spiel so eine krasse Fangemeinde. Das heißt, es hat sich bis 2016, habe ich extra recherchiert, da gab es neue Updates und neue Inhalte, die noch programmiert worden sind. Und zuletzt kam sogar noch ein Remake raus, die Definitive Edition, mit ganz grafisch tollen Updates und auch mit dem Ziel, dass man es auf dem neuesten Betriebssystem, also auch auf Windows 10, glaube ich, spielen kann. Dann ist es auch von der technischen Umsetzung für den Unterricht weiterhin auch interessant für uns heute. Und ich erkläre jetzt das Spiel wirklich nur knapp, weil ich glaube, jeder kennt das und alle Leute sind gelangweilt, dass ich es überhaupt erzähle. Also es geht ganz schnell darum, so eine Zivilisation weiterzuentwickeln. Das Spiel deckt die Zeit vom 5. bis 15. Jahrhundert ab. Du musst, um dich weiterzuentwickeln, Gebäude bauen, militärische Einheiten ausbilden, um dein Gebiet und deine Wirtschaft zu verteidigen, beziehungsweise halt auch neue Territorien zu erschließen. Ich persönlich bin immer eher so, ich weiß nicht, was ihr so für Spieler seid bei Echtzeitstrategiespielern. Ich war immer sehr defensiv. Also ich habe immer versucht, eine sehr starke Wirtschaft aufzubauen. Und als ich gegen andere gespielt habe, also auch wirklich nicht nur gegen Computergegner, sondern auch mal gegen, gegen richtige menschliche Spieler, habe ich schon gesehen, dass es ab und zu auch mal Schwierigkeiten gab oder dass andere auch mal viel offensiver gespielt haben. Was ist so eure Strategie bei Echtzeitschlachten? Ich war immer sehr defensiv.
Die Erfahrung macht, glaube ich, jeder.
Dass, also wenn man irgendwie kommt mit 20 Panzern, während ich gerade noch den ersten Bauernhof baue. Oder so.
Okay. Ja, ich habe früher viel Echtzeitstrategie gespielt, habe ich schon gesagt. War auch halbwegs gut, habe so StarCraft Leather gespielt und so, das war schon okay. Aber die Erfahrung, man kommt irgendwie aus der Kampagne, heißt es ja immer, wenn man die Story nachspielt, aus der Kampagne irgendwie raus und spielt ja schon sehr defensiv. Man baut seine Verteidigungsanlagen man macht alle Updates, man erschließt neue Ressourcenplätze und so weiter und so fort. Ich weiß noch, die ersten LANs, die wir gemacht haben, haben wir uns bei StarCraft immer darauf geeinigt, dass wir irgendwie eine Stunde nicht Angriffspakt haben und erst danach, wenn alle ihre Defense aufgebaut hatten, angreifen durften. Ich glaube, die Erfahrung macht man dann, wenn man das erste Mal online spielt, dass es gar nicht so zielführend ist, wenn man sich so einbunkert, sondern dass man da eher einen offensiveren Ansatz verfolgen muss. Zumindest bei StarCraft Command & Conquer, bei Warcraft 3, ist es einfach so, dass das Spiel viel schnelllebiger ist. Ne? Man muss auf die Gebäude, man hat auch nicht mehr die Zeit, irgendwie die Gebäude einzeln anzuklicken, sondern muss wirklich über die Shortcuts, über die Tastenkürzel bauen, um möglichst schnell da erfolgreich zu sein. Das ist so. Also das Einbunkern, das hilft gegen CPU, ja. Aber gegen menschliche Gegner wird das dann, also ich glaube, die Erfahrung macht jeder, der irgendwann erst gegen CPU spielt und dann gegen menschliche Gegner. Da ist das eher schwierig.
Genau, also es geht halt darum, man kann halt sein Ziel darauf setzen bei dem Spiel, entweder sich eine sehr starke Wirtschaft aufzubauen und gemäßigt dann daran auch irgendwann anfangen, seine Kampftruppen aufzustellen. Du kannst aber auch relativ schnell rushen und den Gegner angreifen mit Einheiten und dort dein Geld reinstecken.
Außer bei Anno 1602, da braucht das 5 Jahre, bis man so ein Spiel fertig gespielt hat. Da dauert das ewig.
Du kannst bei dem Spiel allerdings halt auch nicht nur militärische Einheiten erstellen, sondern natürlich auch Dorfbewohner, die sind dann dazu da, Rohstoffe abzubauen, vor allem Gold und Stein, glaube ich, und ich glaube, man kann auch Holz hacken und Felder bauen.
Bären sammeln am Anfang.
So Stiere jagen oder Elefanten sogar, je nachdem.
Fischen ist immer wichtig.
In welchem Territorium man sich so befindet, und das darauf komme ich jetzt auch. Das Spiel erlaubt dir, mehr als 20 verschieden historisch akkurat gezeichnete Zivilisationen zu spielen. Also wirklich sehr unterschiedlich, seien es jetzt die Maya oder das Osmanische Reich. Und ich finde, ein weiterer großer Mehrwert ist halt auch die Kampagne, wo du den Weg wichtiger historischer Figuren so nachspielen kannst und dabei einiges erfährst, auch über die Zeit und den historischen Kontext. Klar kann man sich da auch sehr in das Spielerische vertiefen, aber man wird nebenbei schon sehr gut begleitet durch diese Geschichte, was ich wirklich sehr schön finde. Also ich erinnere mich an Kampagnen mit Genghis Khan, es gab aber auch mit Saladin oder Jungfrau von Orléans, ich glaube William Wallace in Schottland auch.
Barbarossa,
okay, danke. Und zu guter Letzt wird dieses Spiel auch noch untermauert von einem ausführlich geführten Glossar. Das heißt, wo dann drin steht zum Beispiel, keine Ahnung, was wäre jetzt ein Beispiel? Ja, wie funktioniert ein Triburg? Oder weiß nicht. Es gibt auch sehr viele interessante zeitgenössische Infos, und aufgrund dieser Sachlichkeit ist dieses Spiel für mich wirklich, ja, also das, was Microsoft Studios da geschaffen hat, wirklich, das ist ein sehr edukatives Spiel, wenn man es möchte. Ich würde jetzt ganz am Ende von euch ein Fazit hereinholen. Wir haben jetzt einige Pro-Seiten, einige Kontra-Seiten kennengelernt. Wie wichtig oder schädlich sind Games für die Schule? Was ist euer Fazit?
Soll ich anfangen?
Ja, machen wir mal. Okay. Mal so Worte Sonntags ist raus hier.
Worte Sonntags am Donnerstagabend. Schädlich glaube ich gar nicht. Also schädlich kann es eigentlich bei Computerspielen nur sein, wenn es, wie Thomas eben schon sagt, es in so eine Sucht geht und wenn es unbegleitet. Das ist ja der große Vorteil in der Schule, wir können das ja begleiten. Wir können das ja, teilweise steuern. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man die Schüler einfach nachmittags loslässt und sagt, pass mal auf, ihr zockt heute Nachmittag erstmal 5 Stunden Age of Empires und erzählt mir morgen was über Nebuchadnezzar. Das wird nicht gehen. Der große Vorteil in der Schule ist das Begleiten dabei. Mhm. Und wir sollen die Schüler in ihrer Lebenswelt abholen und die Lebenswelt besteht immer, wie du eben schon auf der Studie gesagt hast, aus Computerspielen. Und natürlich ist es immer fachgebunden. Ne? Also ein Computerspiel kann kein Matheunterricht ersetzen, aber es gibt auch super geile Apps oder Spiele für Matheunterricht zum Beispiel. Ne? Also es gibt ja noch und nöcher mittlerweile Apps. Ich weiß bei meinem Patenkind, der hat auch keinen Bock auf Mathe, aber wenn er vorm Tablet sitzt und dann da hier diese Spiele macht, ne, wo es ein bisschen spielerisch angelegt ist, dann ist der auch dabei. Und ich glaube, die große Chance ist einfach, dass wir die Schüler in ihrer Lebenswelt abholen und dass die auf spielerische Art und Weise wichtige Inhalte lernen und neben den Fachinhalten natürlich das, was Thomas angesprochen hat, diese Soft Skills, die auch durch Sport jahrelang vermittelt wurden. Ich glaube, dass das nämlich weniger mittlerweile geworden ist, weil die Schule geht irgendwie bis 15, 16 Uhr und die Sportvereine erleben immer mehr Rücklauf und diese Sachen wie Teamfähigkeit oder auch mal verlieren können, finde ich eine ganz, ganz wichtige Tugend. Ne? Also es ist gerade in der Leistungsgesellschaft alles immer schöner, besser, weiter, nur die tollsten Insta-Stories und TikTok-Videos, einfach mal zu sehen, pass mal auf, wie ist es denn, wenn ich mal nicht der Beste bin, ne? Wenn ich mal auf die Fresse kriege, wenn ich mal verliere, das habe ich oder haben wir früher im Sportunterricht, also im Sport, im Fußballverein, im Tennisverein gelernt, aber auch durch irgendwelche ESL-Spiele gegen irgendwelche Leute, die einfach 10-mal besser zielen oder eine bessere Reaktion haben oder eine bessere Taktik und Teamfähigkeit haben als ich. Mhm. Und ich glaube, dass Schule da auch das auffangen kann, was vielleicht in diesen Vereinen mittlerweile vielleicht nicht mehr so vermittelt wird an Soft Skills. Amen. Zum Sonntag als Religionslehrer.
Ja, voll gut. Ich kann dem nur zustimmen und ich appelliere an Eltern, da einen anderen Blick drauf zu bekommen und mutig zu sein und genauso an alle Schulleiterinnen und Schulleiter, die vielleicht auch zockeraffine Lehrer haben, wie wir das sind und die Bock haben, sowas zu machen, schafft gerne Rahmenbedingungen, lasst sie mal was machen. Im schlimmsten Fall landet man in der Bild-Zeitung, aber das auch nach einer Woche vergessen.
Ich fand wirklich, ich habe so ein Zitat, als ich mich in Vorbereitung auf diese Folge auseinandergesetzt habe mit dem Thema Zocken im Unterricht, habe ich ein Zitat gelesen und da stand, Zocken tun die Kids sowieso, entweder wir gehen in Schule darauf ein oder wir verlieren sie. Und ich fand dieses Zitat eigentlich klar, also ob ich jetzt zocke im Unterricht oder nicht, die Kinder, die zocken am Nachmittag, also es macht alles überhaupt gar keinen Unterschied. Und wie gesagt, ich finde es auch wirklich immer noch schön, auch einfach bei aktuellen Themen, sei es nur, wenn ich mit Schülern auf dem Pausenhof spreche, dass man irgendwie dort mitreden kann. Aber ich finde, da ist schon auch schon eine der Spezifika, die wir heute noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar ist es so, dass man, wenn man zockt im Unterricht, dass das schon so ein bisschen Fachkenntnis des Fachlehrers irgendwie auch voraussetzt. Also ich kann jetzt keine ungeübte Kraft dort PC zocken lassen. Also es ist wichtig, dass man das PC-Spiel kennt. Es ist wichtig, dass man in etwa weiß, was man mit dem Spiel erreichen möchte. Dass man auch weiß, wie bestimmte Tastenkombinationen funktionieren. Dass man weiß,
das, ist auch, glaube
ich, das setzt schon eine gewisse Qualität voraus. Und ich finde, um das jetzt mal in einem größeren Rahmen zu fassen, das hat auch ein bisschen was mit Lehrerausbildung zu tun. Also wollen wir in unserer Lehrerausbildung vielleicht auch den Fokus darauf zu setzen, das vielleicht auch noch mehr zu fördern. Ja, das hat ja nicht nur was, also klar, ich kann mich natürlich zu Hause hinsetzen und sagen, ich übe das für mich alleine. Das kann aber auch von der Lehrerausbildung generell mehr in den Fokus genommen werden, finde ich.
Wie gesagt, ich hatte Seminare dazu bei Herrn Pöpping-Hegel, der ist immer noch an der Uni Paderborn, zum Thema Geschichte. Und das waren wirklich 3 Seminare, die wirklich, wirklich gut waren. Ne? Zum Thema, wie kann ich Spiele im Geschichtsunterricht ansetzen und wie kann ich die auch dekonstruieren. Und das ist ja, Thomas hat ja eben das Appell an die Eltern gestartet, das ist ja, glaube ich, auch die Schwierigkeit, die viele Eltern haben. Die haben einfach vielleicht nicht die Zeit und Muße, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann ist es natürlich bequemer, wenn man die Kinder zu Hause einfach zocken lässt. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass wir vielleicht in Anführungsstrichen Fachpersonal haben in der Schule, die dann so einen Rahmen geben können zum angeleiteten Zocken, nenne ich das jetzt mal, oder betreutes Zocken.
Ja, und das muss ja auch nicht jeder können. Ne? Also ich könnte auch zum Beispiel kein Musical auf die Beine bringen. Ne? Es gibt immer Lehrer, die irgendwie...
Ich würde nicht gerne singen und tanzen.
Ah. Ja, zu Hause darf ich nicht singen. Meine Töchter halten mir mal den Mund zu, wenn ich singe.
Bella Napoli.
Ja, genau. Was ich aber auch noch ergänzen wollte, ist, was zum Beispiel auch gar nicht bisher gekommen ist, ist, Spielen macht Spaß. Ja, und wie cool wäre es, wenn Schüler, vielleicht haben die in anderen Fächern einfach auch Scheißerfahrung, und dann haben die eine Sache, wo sie Bock drauf haben, wo sie eine coole Assoziation zur Schule haben. Klar. Ja, und wo sie vielleicht auch andere Skills gefragt sind und die können sie mitbringen und können sagen, das kann ich oder das kann ich besser oder da kann ich auch mal was mitbringen. Oder also selbst wenn sie die ganze Zeit verkacken und trotzdem haben sie Bock drauf, cool, da geht ein Kind gerne zur Schule oder lieber zur Schule, weil es weiß, heute hat es die AG, zocken.
Und ja, sowieso. Und stell dir auch mal ein Kind mit Sprachbarrieren vor. Gibt es ja unzählige an unserer Schule, an anderen Schulen sowieso natürlich genauso. Und stellt euch mal einen Unterrichtseinstieg vor und alle Schüler sind auf dem gleichen Level. Weil die Schüler müssen jetzt nicht, um auf dem gleichen Level zu sein, einen deutschen Text lesen, sondern du tauchst in eine Computerwelt ein und hast einen Eindruck von einer Welt. Und alle Schüler sind auf dem gleichen Level. Deswegen glaube ich, hat das auch sehr große Vorteile, ja, im sprachsensiblen Unterricht Schüler abzuholen, ohne jetzt, wie gesagt, den Vorteil von Sprache zu haben. Alle haben jetzt in etwa eine Vorstellung, egal ob ich jetzt durch Ägypten laufe oder durch, weiß nicht, durch das Osmanische Reich. Jeder hat direkt den gleichen Einstieg, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und man kann ja sogar die Sprache ändern, das ist ja das Positive. Ne? Du kannst ja dann oft auf deine Heimatlandsprache oder deinen Native Speaker, kannst du ja die Sprache einstellen und siehst dann die gleichen Sachen, die anderen auch sehen, hast du ja aber in deiner Sprache. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, eine Sprache schneller zu lernen. Also wenn ich mich jetzt an meine Diablo 2-Zeit zum Beispiel mal erinnere, und das war alles auf Englisch, da hat man die ganzen Begriffe. Natürlich ist es ein begrenztes Vokabular, aber da kann man relativ zügig, spielerisch ein Vokabular aufbauen.
Thomas, wie sind so die technischen Möglichkeiten, um das heutzutage umzusetzen? Ja. Ich meine, du kannst jetzt vielleicht von unserer Schule sprechen, aber vielleicht hast du auch einen allgemeinen Überblick, so wie einfach ist das eigentlich oder was wäre das Einfachstmögliche für unsere Lehrer, die gerade zuhören?
Boah, das Einfachstmögliche?
Ja.
Es ist gar nicht einfach möglich, muss man einfach so sagen. Okay. Also, ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen ist, aber meistens ist es ja so, es gibt irgendwie einen Schulträger, der die Sachen installieren darf oder nicht. Und dann fängt es schon an, wer installiert oder wer nicht. Am einfachsten kannst du Sachen im Browser spielen, aber die sind sehr begrenzt, häufig sehr simple. Ich weiß nicht, du willst ja nicht jetzt mit einer Klasse eine Barbie anziehen oder schminken, glaube ich. Weiß nicht, Fabi, möchtest du das machen?
Das wäre mein Traum.
Ja, okay, für Fabi wäre es das. Ansonsten diese richtigen Spiele, die Vollpreisspiele oder... Häufig sind es Vollpreisspiele, manche sind auch Free-to-Play. Aber die müssen erstens installiert werden, dann brauchst du irgendwie einen Account. Und die wenigsten Schulen sagen, ja klar, ich habe hier 30 Steam-Accounts mit Spielen. Deswegen können wir das zur Verfügung stellen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, Steam zu installieren ist unfassbar schwer, weil da immer ein Account hinter sein muss.
Ja.
Was zum Beispiel ging, war bei League of Legends, das kann man installieren ohne einen einzelnen Account, also du kannst dir den Riot-Client runterladen und so weiter. Das ging alles, deswegen konnte das auch bei uns realisiert werden. Aber als ich Rocket League spielen wollte, da war es schon vorbei, weil das nur über Steam oder den Epic Games Launcher ging. Ja, da fängt schon an.
Das heißt, es gibt auch Nachholbedarf, was die technischen Möglichkeiten
angeht. Auf jeden Fall.
Und man ist noch so ein bisschen darauf angewiesen, dass sich Leute dort engagieren und einsetzen und ein bisschen mehr schuften.
Auf jeden Fall.
Am Ende der Diskussion würde ich heute gerne nochmal zwei Quellen den Hörern an die Hand geben. Die erste ist ein Spieleratgeber, weil wir natürlich auch eine Verantwortung haben. Der wurde entwickelt für Eltern, aber auch für Lehrer und Pädagogen. Der hilft, wie man mit Kindern umgeht, die sehr viel zocken oder auch zweifelhafte Spiele spielen. Hier werden wirklich viele pädagogische Tipps für den adäquaten Umgang genannt. Und meine zweite Empfehlung ist der Podcast Game Based. Der Podcast ist etwa genauso alt wie meiner, habe ich als erstes herausgefunden, also im Januar 22, so alt ist meiner mittlerweile auch. Nur beschäftigt er sich inhaltlich einzig und allein mit Games in der Bildung und dementsprechend werdet ihr hier als Nerds, die ihr bis hierhin zugehört habt, sehr viel mehr Infos noch finden und ich finde, der rundet diese Folge noch gut ab. Hört da bitte gerne mal rein. Ja, Brokkoli. Ah ne, wie hieß das Wort nochmal?
Meerschweinchensprung.
genau. Sollen wir mal kurz Patrick und Patrick muss einmal kurz grüßen. Ja. Komm, wer holt mal kurz Patrick jetzt? Patrick, wie steht's?
Was?
Ok, ok, ok.
Du musst kommen.
Es geht jetzt weiter. Ja, nur kurz. Du musst mal kurz...
kommt da.
Wie sieht's
flink wie ein junges Reh.
Wie sieht's aus beim Basketball?
Halbzeit 33-33.
Geil.
Ist ja fast unentschieden.
Das ist voll spannend bestimmt, oder?
Wenn du mal Mathe unterrichten würdest.
Das ist bestimmt richtig doof, wenn man jetzt hier steht und nicht gucken kann, oder?
Mach's gut, Patrick.
Patrick hätte früher mehr zocken sollen. Dann wäre etwas ausgeglichen, glaube ich.
Jungs, ich danke euch für das Gespräch und ich hatte es zu Beginn angekündigt. Wir werden heute nochmal die Bromance zwischen Kloppo und Fabi, also Sissi und Franz. Ah ne, was hattet ihr nochmal gesagt? Was hat denn, ihr hattet irgendein anderes Duo gerade genannt.
Du hast Chewbacca und Han Solo gesagt.
Ah, Thomas Anders und Dieter Bohlen.
Und
Bud Spencer und Terence Hill, also es gibt unzählige Namen, die uns
von den Hasen müsstest übrigens du dann Chewbacca sein, ich kann das nicht mehr.
Kloppo, wir haben schon eine Story bezüglich einer flatternden Boxershort als Hotelfahne aus der Sicht von Fabian gehört. Vielleicht kannst du uns nochmal die Story aus deiner Sicht erzählen, weil wir wissen jetzt auch nicht, ob das stimmt. Also wir wollen jetzt mal aus deiner geschichtlichen Quelle kurz hören, die kurze Zusammenfassung dessen, was dort passiert ist. Wie kam die aufs Dach? Was war der Zusammenhang?
Ich weiß nicht mehr, das war irgendwie ein mehr oder weniger spielerischer Streit, der sich hoch...
Kannst du nochmal die anwesenden Personen kurz nennen und den Ort?
Rom... Das war Bahnhof Termini oder so?
Das Hotel war direkt gegenüber vom Termini-Eingang.
Ja, genau.
Man muss sagen, anlässlich einer Abschlussfahrt war es?
Studienfahrt.
2005.
Ja, okay. Hervorragende Fahrt. ja, und irgendwie kam eins zum anderen und ein offenes Fenster und eine Boxershort führten dazu, dass ich eine weniger habe jetzt.
Die hängt da heute noch.
Sechs
die hängt da heute noch.
Für die 7 Tage der Woche.
Aber was uns natürlich alles interessiert, was waren eigentlich so die Konsequenzen? Hast du einfach der Fahne zugewunken und hast gesagt, ja, tschüss, da ist sie jetzt? Oder gab das irgendwie auch Konsequenzen in Form von Gewaltausbrüchen? Oder
nein, das ist irgendwas passiert? Also ich habe mich noch nie geprügelt, das werde ich auch nicht wegen einer Boxershort machen. Ich glaube, damit...
Ich glaube, das denkt jetzt jeder Hörer, weil du ja Counter-Strike auch spielst. Ja, ne?
Ich habe ihn erschossen.
Ja.
Ich glaube, das war so ein Eisbrecher, dass man dann gesagt hat, oh, okay, meine Boxershort ist draußen, ich glaube, wir sollten aufhören. Lass uns doch lieber weiter ein Wasser trinken.
Peroni
oder ein Wein für 1,50 den Liter.
Fabian, ist das jetzt eigentlich eine absolute Eintagsfliege gewesen? Oder würdest du sagen, solche Stories zwischen Kloppo und dir, das kam schon häufiger vor in der Schulzeit?
Also ich war das ja nicht, der die Boxershot rausgeschmissen hat.
Das wissen wir. Wir wissen, dass du dran beteiligt wirst.
Nein.
Und auch...
Minimals.
Und es auch genossen hast, sagen wir es mal so.
Also es gibt einige gemeinsame Geschichten aus unserer Schulzeit, die des Erzählens würdig wären, die ich aber jetzt hier nicht erzählen möchte.
Ja.
Also wir haben schon einiges zusammen erlebt, was durchaus lustig und traurig und nicht jugendfrei und sonst irgendwas ist. Aber vielleicht kommen wir nochmal irgendwann wieder und dann müssen wir noch so ein bisschen, ne, so ein bisschen, also als Cliffhanger benutzen wir das jetzt. Dann erzähle ich das nächste Mal von der Rumfahrt. Da lag Thomas auch im Brunnen.
Ja.
Mit aufgeschlagenem Knie.
Ich weiß nicht.
Ich habe noch ein Bild davon.
Also Thomas, er hat sich heute als sehr friedfertig verkauft. Aber ich bin auch friedfertig. Auf der anderen Seite haben wir dann die Boxer schon als Fahne. Dann hat er auf
einmal aber das
Knie,
ist ja alles immer
dann
nur,
zockt da CS auch noch.
Das ist ja immer nur mir passiert. Ich kann da ja nichts für. Das ist.
Du hast auch mal diverse Hasen beleidigt bei mir aus dem Auto heraus.
deswegen sind wir zu
Brokkoli gekommen. Ne?
Irgendwann sollen die, ich wurde schon, ich glaube einen Tag nachdem diese Podcast-Folge rauskam, wurde ich vor meinem Informatikunterricht angesprochen mit Herr Klomburg, warum liegt Ihre Unterhose in Rom?
Und dachte, warum ist sie immer sagen. Noch dort?
Ja, genau. Ich habe die doch letztens gesehen. Nein, ich denke, dass Fabian und ich, also das muss man doch mal sagen, man kann einige Sachen erzählen, aber es war nie was ernsthaft schlimm war, glaube ich.
Nee, das stimmt.
Aber hast du die Boxershot noch wirklich vor Augen? Also könntest du mir jetzt wirklich noch die Farbe sagen?
Nee.
Nee, das wüsste ich auch nicht mehr.
Boah.
Kariert.
Ich glaube auch.
Ich wüsste noch, wie sie da lag. Also ich habe das Bild vor Augen, aber... Nee. Ich weiß auch noch unser Zimmer und dass wir den Kühlschrank auf dem Zimmer hatten.
Thomas, wie hättest du denn reagiert, wenn dir damals in der Schulzeit jemand gesagt hätte, der Fabian ist in 20 Jahren dein Kollege in der Schule?
Boah, da hätte ich jetzt gelacht, auf jeden Fall sehr laut, weil ich erstens selber nicht gedacht hätte, dass ich Lehrer werde und bei Fabian habe ich das mit Sicherheit auch nicht gedacht. Ganz sicher nicht, da hätten wir laut gelacht, glaube ich.
Bist du eigentlich einer von den Männern, die so hinter den Kulissen so heimlich an diesem Transfer von Fabian an diese Schule gearbeitet haben? Oder?
Ich habe mit ihm vorab gesprochen und wir haben Gespräche darüber geführt, ob es lohnenswert ist, an diese Schule zu kommen. Und ich habe natürlich gesagt, was für ein wunderbares Kollegium und welche tolle Schule wir sind. Ja, und
trotz Patrick bin ich da.
Trotz Patrick und trotz Simon habe ich ihn verpflichten können. Ja. Ich hoffe, es tut mir leid. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt entschuldigen muss bei dir.
Nee, nein, alles gut.
Kollegen.
Also ich, Also ich hab damit schon gerechnet. Fabian, du bist ja auch ein Mann, dem es wichtig ist, schon konstruktiv so auch an Herausforderungen heranzugehen. Ne? Aber was glaubst du denn, was muss noch geschehen, jetzt auch im Blick auf die Zukunft, ne? Um die Beziehung zwischen dir und Kloppo, der ja gerade auch neben dir sitzt, auch noch noch auf ein höheres Level zu bringen? Also ich und Stevie arbeiten da ja auch immer zwischendurch dran. Aber wie ist das bei dir und Thomas? Was könnte da noch helfen, um von 9 auf die 10,5 zu kommen?
Thomas streichelt mich ja schon gerade, was ich sehr süß finde. Ja. Ich weiß es, also es ist schwierig. Also ich würde mich freuen, Thomas.
Ja.
Thomas hat ja gebaut im Brinken. Mhm. Und ich war immer noch nicht in seinem Haus.
Ich glaube, er hat uns auch schon mal zum
Frühdinner
eingeladen, vor 5 Jahren.
In seinem Haus. Wie lange wohnst du da jetzt?
Ich habe ihn eingeladen. Er ist nicht gekommen.
Ich habe gepflastert. Ich habe das Carport dann mit dieser Mittelfettung
geschüttet. Gepflastert. Einen Vormittag
war er da. Ich war noch nicht im Haus.
Aber Fabian, jetzt nutzt auch die Chance und sag auch konkret, was du dir wünschst, wenn du eingeladen wirst. Also was wünschst du dir?
Ich würde mich wünschen, dass Thomas und Andrea mich und Jule mal zu einem Kaffee einladen. Also das hat Thomas schon gemacht, aber immer...
Ja, hat er schon gemacht.
Das stimmt, aber immer nur, ich brauche so Datum und Zeit und zack, 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 ihr müsst jetzt vorbeikommen.
Ja.
Ich bin viel aber wir sind ja schon bei der 10. Also ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Und ja. In 2 Wochen werden wir auch 2 Nächte zusammen verbringen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, richtig.
Wir fahren zusammen auf einen Junggesellenabschied und Thomas und ich teilen uns ein Zimmer.
Ey!
Geil.
Oh. Ja, wie das endet.
Wir nehmen vielleicht Rechner mit und zocken.
Das ist aber nicht in Rom und in einem Hotel, oder?
Und wenn, dann packe ich eine Unterhose mehr an.
Das stimmt. Nee, den Ort darf ich nicht verraten, weil der Bräutigam auch noch nicht weiß, wo es hingeht. Von daher.
Der wird das natürlich auf jeden Fall hören.
Okay.
Das wird niemand hören, den wir kennen.
Okay. Außer Patrick Peters vielleicht.
Ja. Da wir alle nur keine Lehrerfreunde haben. Also doch einen.
Er ist Grundschullehrer, das zählt nicht.
Das stimmt.
Entschuldigung, alle
Hallo Grundschullehrer. Vogel.
Gut. In dem Sinne, Brokkoli.
Meerschweinchensprung.
Ich glaube, ich hätte es selber verkackt. Aber Brokkoli wäre, glaube ich, auch vollkommen okay. Aber Meerschweinchensprung wäre auf jeden Fall für die Leute, die es wirklich kapiert haben.
Ja.
Gut, in dem Sinne, macht's gut. Wir hören uns bald wieder.
Ciao mit V.
Tschüss.
Danke, bis bald, euer Simon.
Boah, ich muss so pinkeln.
Kannst du das bitte noch drauf lassen? Ich muss so pinkeln.
Das war eh noch drauf.
Okay, wunderbar.
Bis...